Solche zweiten Feiertage, die sind nicht einfach so ein freies Angebot, dass man sagen kann, nun, man könnte sie auch ausfallen lassen oder für die, die am ersten Feiertag nicht zum Gottesdienst kommen konnten. Ich meine, dass diese beiden Gottesdienste so wichtig sind, weil man an einem Tag das nicht fassen kann. Und es wird eine Frage auch des Todes und des Lebens der Gemeinde Jesu sein, ob man merkt, dass an solchen großen Tagen Gott mit uns ganz besonders reden will. Die Gabe seines Geistes. Ich will nur über ein Wort aus Epheser 6 predigen. Dort hat der Apostel Paulus von der geistlichen Waffenrüstung gesprochen. Wie ein Christ sich wie ein Soldat damals eine Rüstung anlegen muss, weil er in schwerer Auseinandersetzung steht, nach allen Seiten, wie er mit dem Schwert kämpfen muss, aber nicht mit dem Schwert, wo man die anderen totschlägt, sondern mit dem Schwert des Wortes Gottes, weil Jesus einen Kampf in der Welt angezündet hat. Ich möchte als Predigtext dieses Wort wählen, Epheser 6, Vers 10. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Herr, gib uns dazu deinen Geist, dass wir stark werden. Amen. Ich bin auch sehr erfüllt von dem Erleben dieses Jugendtreffens, das ich gestern in der Gegend von Hof und Bayreuth hatte, in Bobengrün, das erst heute Nachmittag abschließt. Aber was mich am meisten bewegt, ich habe das schon früher hier als erzählt, dass dort oben ein Bäckermeister war, der verkrüppelte Hände und Füße hatte und nur sehr schwer seinem Beruf nachgehen konnte und der mit 62 Jahren begann, um eine Erweckung in seinem Dorf zu beten. Es ist ein unbekanntes und unbedeutendes Dorf. Das Nachbarstädtchen ist viel bekannter, Selbitz, wo die Christusbruderschaft jetzt ist. Aber dort in Bobengrün hat dieser Mann 23 Jahre gebetet, bis auf einmal dort ein Jungmännerverein entstand und junge Menschen sich um die Bibel sammelten. Er hat es noch erlebt und er hat später immer gesagt, keiner ist mit 62 Jahren zu jung, als dass er nicht eine Erweckung anzünden könnte. Das war Treue, dass einer auf den Geist Gottes pocht und sagt, ich nehme ihn beim Wort und es muss jetzt etwas geschehen. Dann hat gestern einer dieser älteren Brüder, die dort sind, erzählt, wie wir zusammensaßen beim Essen, wie das nach dem Krieg war, wo alle sagten, was braucht ihr jetzt noch eure eigene Sache machen? Kommt, wir machen jetzt eine gemeinsame kirchliche Jugendarbeit. Und dann waren diese Männer und haben erkannt, auch die CVJM haben in der Kirche als freie Werke ihre Aufgaben. Und dann sind sie durch alle schmachvollen Kämpfe durchgegangen. Sie wurden angegriffen und verleumdet. Und sie haben das nicht getan um ihrer eigenen Ehre willen, sondern weil sie wussten, Gott hat einen Auftrag mit uns. Und heute sind das noch Stätten, wo sich Tausende von jungen Menschen sammeln, weil hier das Wort Gottes verkündigt wird. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist, dass Sie als Christ feststehen müssen. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass andere neben Ihnen, Ihnen immer den Halt geben. Sie müssen gewiss werden. Wie so eine einfache Familie in einem Dorf dort in Bobengrün weiß, dazu will uns Jesus haben, dass wir Gemeinde sammeln. Wir können uns nicht auf andere verlassen. Wir müssen die Ausrichtung eines solchen Treffens wissen und organisieren. Ich habe dort meinen Auftrag im Reich Gottes. Wenn wir die Bibel aufschlagen, fällt uns auf, wie viel dort immer kommt von Auseinandersetzung. Und vielleicht kann das Missverständnis sich bei Ihnen einschleichen, dass Sie denken, das liegt eben an der Person von mir, dass ich eben vielleicht, ja nun, das gibt eben so tiefen psychologische Veranlagungen, dass eben ein Mensch sehr für den Kampf angelegt ist. Nein, es ist so, dass Gottes Geist in dieser Welt immer, wenn er Menschen ausrüstet, gegen andere Geister stehen muss. Es ist nicht so, dass der Geist Gottes allein dasteht in der Welt, sondern es gibt viele andere Mächte und Geister, die dagegen sprechen. Und ich möchte jetzt nur von dieser alttestamentlichen Geschichte des Micha her erzählen, wo im Hof, im Königshof von Samaria der Staatsbesuch war. Wir hatten das vor einem Jahr in unserem Bibeltraining nochmal durchgenommen, diese Geschichte, wo der König Josaphat von Jerusalem hinaufkam und die beiden Könige sich begegneten, dort der gottlose König Ahab, dem das Wort Gottes so gleichgültig war, und daneben dieser fromme König aus Jerusalem, der Josaphat. Und dann saßen sie miteinander, man hat Throne aufgebaut und sie verhandelten miteinander. Und der Ahab, der Gewissenlose, bringt das Wort auf und sagt, sollen wir nicht einen Krieg vom Zaune brechen? Ramoth in Gilead, das könnten wir doch noch erobern. Und der Josaphat hat ein zartes Gewissen. Der Ahab hat sicher über ihn gespottet und gedacht, nun ja, das ist so ein Frommer, mit dem kann man immer nicht so richtig schaffen. Und tatsächlich sagt der Josaphat, ich werde nicht ruhig, ob das Gottes Wille ist, dass wir einen Krieg machen. Hast du nicht Propheten? Und dann sagt der Ahab, der versteht sich auf die Kunst, gläubige Menschen zu verführen. Und er lässt die Flügeltüren öffnen in seinem Palast und dann stürzen 400 Propheten Gottes herein. Und er fragt sie, was sollen wir machen? Und alle 400 rufen, zieh hin, der Herr ist mit dir. Im Namen Gottes. Gott mit uns auf dem Koppelschloss und zieh hin. Und der Josaphat wird immer noch nicht ruhig. Er sagt, ist das wirklich Gottes Stimme? Und dann fragt er, hast du nicht noch einen Propheten? Und sagt, doch, ich habe noch einen, das ist der Micha. Aber ich bin ihm Gram, denn er sagt mir nie was Gutes. Was hätte auch der Micha am Hof des Ahab und der Isebel, der gottlosen Prinzessin aus Phönizien, Gutes sagen können? Und dann wird er doch noch geholt. Und der Bote unterwegs will diesen Micha noch konfirmieren und sagt, lass deine Stimme einträchtig gut sein, sei doch nicht so dumm und pass doch dein Wort mal an die anderen an. Und dann sagt der Micha, ich will reden, was mir der Herr gebietet. Und dann tritt er hinein in den Palast. Und als Ahab ihn beschwört, sage uns im Namen Gottes nichts als die Wahrheit, dann sagt er, ich sage sie euch. Ihr werdet zerstreut werden, weil Gott euch nicht segnen kann. Und die anderen Propheten treten zu und sagen, wie kommst du dazu, dass du ausgerechnet meinst, du hättest die Wahrheit gepachtet? Dann sagt er, ich weiß, dass ein Lügengeist ausging, der euch verwirrt hat. Und dann schlägt ihn der Zedekia, einer dieser Oberpropheten, dort ins Gesicht und sagt so was Arrogantes. Und sie stecken ihn ins Gefängnis, weil man Gottes Wort in der Wahrheit nicht ertragen kann. Und wenn wir vom Geist Gottes reden, heute am zweiten Pfingstfeiertag, dann muss das deutlich werden, dass der Geist Gottes gegen andere Stimmen steht, die sich genauso als fromm ausgeben. Und es gibt kein äußeres Kennzeichen, dass man sagt, der sieht lieber und der sieht frömmer aus und das ist der richtige Geist. Es gibt den Geist der Verführung. Und wir müssen das erkennen, dass uns nur der Geist Gottes leiten kann. Kein Pastor, ich nicht, irgendandere Menschen können nicht leiten. Sie müssen durch Gottes Geist gewiss werden, was in unserer Zeit Lügengeist ist, falscher Geist und was Geist Gottes ist. Wenn der Paulus sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, dann weiß er, dass der Geist Gottes Menschen stark macht. Dass sie dort irgendwo stehen an ihrem Platz, in ihren Familien, in ihrem Beruf draußen und durch den Geist Gottes mutige Bekenner der Wahrheit werden. Wo erkennen wir heute die Art des Geistes Gottes in der Auseinandersetzung mit dem Lügengeist unserer Zeit? Ich meine, drei Stellen sind so wichtig. Das erste, der Geist Gottes zerbricht den Größenwahn des Menschen. Wo ist das, wo der Heilige Geist uns als Bekenner braucht, wo der Lügengeist unserer Zeit offenbar wird? Es gibt heute so viel frommes Reden, ich sage bewusst frommes Reden, von dem, was Christen sich vornehmen zu tun. Ja, soll man denn nichts tun? Soll man denn gar nicht aktiv werden? Aber wissen Sie, wir tun ja alle noch viel zu wenig, das ist nicht die Frage. Sondern an unserer Redeweise, wie wir reden. Das fängt damit an, dass gläubige Leute sich auf die Bibel berufen und sagen, wir Pietisten. Und dann stehen sie hin und meinen, sie allein könnten das Heil der Kirche schaffen. Wir. Sie. Wir die Hofacker-Konferenz. Nicht? Wir sind's. Das ist der Lügengeist unserer Zeit. Und genauso wie moderne Theologen hinstehen können, scheinbar moderne, und sagen, ach, lass doch das ganze Reden mit diesem Jesus. Wir gehen in die Welt hinein und wir nehmen uns der Sozialnöte der Menschen an. Wir, wer denn wir? Wer hat denn die Kraft? Wer hat denn die Vollmacht dazu, die Nöte zu lösen? Das ist der Lügengeist unserer Zeit, der in uns steckt, dass wir auf uns trauen und uns wirklich so viel Macht zuerkennen. Das ist genauso wie im Kommunismus der Marx und der Feuerbach gelehrt haben und sagen, ach was, was wollte immer auf die Götter schielen? Der Glaube an Gott macht den Menschen zum Sklaven derjenigen Götter, die er selbst geschaffen hat. Und nimm Gott weg, dann hat der Mensch endlich wieder Entfaltung seiner Persönlichkeit. In unseren Tagen wird so viel vom Menschen gesprochen. Und der Mensch traut sich alles zu. Ob Christen oder Nichtchristen, es gibt keine Not der Welt, kein Krieg irgendwo in der Welt, wo nicht Menschen der sicheren Meinung sind, dass sie das schon lösen werden. Und über kurz oder lang, das werden wir hinkriegen. Und wenn etwas notvoll ist in der Unterweisung der jungen Menschen in unseren Tagen, dann das, dass sie nach so vielen Jahren Religionsunterricht nicht skeptischer geworden sind, wenn vom Menschen gesprochen wird. Sondern dass sie als letztes nur sagen, lasst uns mal 10 Jahre Revolution machen, dann wird die Welt wirklich neu und voll Friede sein. Der Mensch, der Größenwahn des Menschen, der nur dem vergleichbar ist, was einst in Babel errichtet wurde als großes Werk. Und der Heilige Geist zerbricht diesen Größenwahn. Dass sie wissen, wo die Auseinandersetzung stattfindet, dass kein Missverständnis heute geschieht. Hier jetzt in der Predigt, der Heilige Geist macht Menschen nüchtern, indem er sie der Sünde überführt. Und das ist eine Sache, die uns angeht, dass keiner von uns mehr einen Mund voll nimmt. Und die Not ist, dass wir das nicht machen können. Torrey, der große Evangelist, wurde einmal in ein seelsorgerliches Gespräch hineingerufen, wo 2 Menschen darüber sprachen, was Sünde ist im Leben des Menschen. Und da sagte die Frau, die das seelsorgerliche Gespräch führte, ich rede schon 2 Stunden mit der Frau und sie sieht das einfach nicht, wo sie vor Gott Schuld hat. Und dann sagt Torrey, sie soll doch dabei bleiben, und er sprach nur wenige Minuten mit der Frau und dann erkennen sie ihre tiefe Verlorenheit vor Gott. Und dann sagt die andere zu dem Evangelisten, ja, wie haben Sie das denn gemacht? Und dann sagt er, sehen Sie, ich habe gar nichts gemacht. Das kann man nicht machen. Ich habe die ganze Zeit nur zu Gott geschrien, er soll die Augen öffnen. Und wenn in unserer Zeit so wenig Verständnis da ist, dass wir vor Gott Schuldner sind, Verlorene, dann kann man das nicht machen. Und mir ist nur bang vor so viel Größenwahn, der sich noch die Stirne blutig schlagen muss, der noch in große Katastrophen rennen muss. Und dann kommt der Geist Gottes, der den Größenwahn zerbricht. Und der an Menschen wirkt und ihnen ihre Verlorenheit vor Gott aufzeigt und sie dort zur Quelle führt, wo sie stark werden. Wo glaubende Menschen heimfinden zu Jesus, der ihnen die Stärke wird und die Macht geben kann, die man braucht in dieser Welt. Das ist die Auseinandersetzung mit dem Lügengeist unserer Zeit. Das ist kein Ringen um Mächte. Das ist keine demokratische Abstimmung in einer Synode, sondern es ist ein Ringen von Christen darum, dass der Geist Gottes wieder Menschen aufweckt, dass sie ihre Sünde erkennen und das Evangelium annehmen. Und das Zweite, wo diese Auseinandersetzung mit den Lügengeistern unserer Zeit geschieht, wo der Heilige Geist die schwärmerischen Traumbilder zerbricht. Es gibt in unseren Tagen so viel große Pläne, wie man Frieden schaffen will. Und es schleicht sich bei uns immer wieder die Versuchung ein, dass man sagt, das Wort Frieden, das ist doch aus der Bibel das Wort, das jeder versteht. Das kann man doch ganz bestimmt zusammennehmen und jedem Menschen, auch wenn er nicht glauben kann, deutlich machen kann. Jesus geht es um Frieden, dem Menschen geht es um Frieden. Auch wenn er die anderen Worte der Bibel nicht mehr versteht. Ich glaube, dass das Wort Frieden ein ganz bös missbrauchtes Wort ist, vor dem wir ganz besonders aufpassen müssen. Denn dieses Wort wird verschieden verstanden. Und das Wort Gerechtigkeit ebenso. Und wir können nicht einfach einem Menschen, der für den Frieden kämpft, sagen, mach mal mit, der will ja das Gleiche wie wir. Das sind verschiedene Dinge. In der Bibel steht ein ganz hartes Wort im Alten Testament. Da sagt Gott, ich habe meinen Frieden von diesem Volk weggenommen. Und wir erleben das in unseren Tagen des Friedens, wie fortwährend Streit und Missgunst und Auseinandersetzung sein kann, obwohl wir alle Frieden haben um uns her, weil der Friede gar nicht von außen kommt, sondern in uns der Unfrieden herrscht. Und wenn ich daran denke, wie viele Menschen heute verzweifelt sind, keinen Bruder neben sich haben, allein sind, in der Auseinandersetzung leben, dass sie schier zerreißt, dass sie keinen Menschen mehr grüßen können. Was ist das nur mit dem Frieden? Wir haben doch Frieden. Wo wird denn geschossen? Und verstehen Sie es doch, dass wir Christen nicht einfach in diesen politischen Aktionen so selbstverständlich mitmachen können. Warum zieht ihr nicht auch durch die Straße und klagt die Ungerechtigkeit an? Weil selbst wenn wir 90 Jahre alt würden und jeden Tag gegen eine andere Ungerechtigkeit zu Felde ziehen würden, würden wir nicht fertig. Das ist doch ein Trick vom Teufel, dass er uns gegen Ungerechtigkeit zu Feld ziehen lässt. Und da wird man ein Leben lang nie fertig, weil die Ungerechtigkeit doch in uns sitzt. Wir sind doch ungerecht. Das ist so billig, diese Unruheherde 10.000 oder 20.000 Kilometer von uns entfernt anzuklagen und nicht zu merken, dass Menschen unter uns leiden und an uns zerbrechen. Und deshalb spricht die Bibel vom Frieden ganz anders. Es ist dort verheißen, schon in Jesaja 32, wenn Gott seinen Geist ausgießen wird, dann wird Friede werden. Bis ausgegossen wird der Geist aus der Höhe, dann wird die Wüste zum fruchtbaren Land und das fruchtbare Land wie Wald geachtet. Das Recht wird in der Wüste wohnen, Gerechtigkeit im fruchtbaren Land. Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein, dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe. Wann kommt denn das? Wenn der Geist aus der Höhe ausgegossen wird, wenn es Menschen gibt, die im Geist Gottes leben in einer friedelosen Welt, warum denn? Wenn Jesus bei mir ist und ich weiß, er hat mich angenommen, dann kann doch Mann neben mir, der kann mir meine Ehre rauben und mich beschimpfen. Wenn ich auf Jesus blicke, weiß ich, er hat mich rehabilitiert und du kannst mich hinuntertreten, soweit du willst. Ich lebe geborgen in Jesus, er wird mein Friede sein. Und es gibt in dieser Welt keinen anderen Frieden. Den Apostel Paulus hat man ins Gefängnis geschleppt und er hat die Grüße des Friedens übermittelt, weil er sagt, ihr dürft nicht gegenschlagen, sondern ihr könnt segnen, die euch fluchen, weil ihr unter der segnenden Hand Jesu lebt. Er wird euer Friede sein. Und dann kann es sogar so sein, dass um die Christen herum besondere Unruhe ist. Um die erste Christenheit war viel Auseinandersetzung, viel äußerer Kampf. Aber sie lebten im Frieden und sie gaben diesen Frieden weiter. Und es gibt in dieser Welt bis zur Wiederkunft Jesu keinen anderen Frieden, als den Frieden, den Menschen weitergeben können, weil sie selbst zum Frieden gefunden haben. Das ist doch alles ein Spruch, wenn man vom Frieden redet. Ich habe doch gar nicht die Kraft in mir, wenn der andere etwas von mir fordert, nachzugeben. Ich hasse doch einfach, ich kann doch meine Gefühle nicht, wie sagt man denn da, frustrieren oder hinunterdrücken? Wer ein bisschen was von Psychologie versteht, weiß doch, dass es nur verklemmte Persönlichkeiten gibt. Man kann doch seine Aggressionen nicht einfach hinunterdrücken. Aber ich kann meine Aggressionen von Jesus überwinden lassen und sehen, er hat mich zuerst geliebt. Und ich stehe in dieser Welt als einer, der unverdient von ihm hineingestellt ist und in seiner großen Liebe da weiter Liebe weitergeben darf. Und dann gibt es durch solche Menschen Frieden. Ich glaube, dass da Frieden in der Welt entsteht und dass da versöhnt wird, wo ihr den Geist Gottes habt. Er zerstört die schwärmerischen Traumbilder, der Geist Gottes. Die schwärmerischen Traumbilder, wo die Menschen meinen, wir machen Frieden und Gerechtigkeit. Dass das entsteht, ist ein Wunder des Geistes Gottes, der in uns ist. Also es war die Auseinandersetzung mit den Lügengeistern unserer Tage. Noch ein letztes, er macht Resignierte mutig. Ein Micha, der Sohn des Jemla, der stand allein als Prophet am Königshof in Samaria. Und er sagt, es gibt falschen Geist, der Menschen verwirrt. Und wir stehen in einem Geisteskampf, das ist biblische Meinung. Und im Geisteskampf können wir nicht gegen Menschen kämpfen, darum geht es gar nicht. Sonst geht es darum, dass wir für die Wahrheit kämpfen. Und für die Wahrheit kämpfen können wir nur im Geist Gottes, in der Liebe, mit dem Panzer angetan, wie es der Paulus schreibt, mit dieser Waffenrüstung. Und wir können es nur tun mit dem Wort der Wahrheit. Und der Geist Gottes muss selbst Menschen überführen. Und es geschieht auf diese dreifache Weise. Der Größenwahn des Menschen wird zerbrochen. Auseinandersetzung heute. Bei Frommen und bei Gottlosen, bei Atheisten und bei Kirchlichen. Der Größenwahn des Menschen muss zerbrochen werden. Der Geist Gottes überführt uns von der Sünde. Zweite, die schwärmerischen Traumbilder werden zerstört. Der Geist Gottes schafft Frieden in uns. Dort, wo wir mit Gott versöhnt werden und wo der Kriegszustand mit Gott beendet wird, unterm Kreuz Jesu, wo er uns seine Versöhnung stiftet und uns hineinnimmt in seine Vergebung. Und noch das Letzte, er macht Resignierte mutig. Jesus hat viel vom Geist Gottes gesprochen, den er sendet, und dann sagt er immer, er sei ein Tröster. Im Johannesevangelium etwa, wenn ich nur den Geist, den Tröster senden werde. Es gibt so viele verzagte und mutlose Leute. Da kommt ein junger Mann und sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich bin in einem Kinderdorf. Ich sage, was ist denn los? Und sagt er, ich habe die Gruppe zur Vertretung übernommen und ich bin gescheitert. Ich halte es mit meinen Nerven nicht mehr aus. Ich sage, das ist ja nicht so schlimm, du bist doch ein stabiler junger Mann, was hast du denn? Und dann sagt er, ich war ein paar Monate zuerst dort und durfte zuschauen. Und dann habe ich immer die Lehrerin kritisiert, weil die so autoritär war. Und habe ihr genau gesagt, wie sie es falsch macht. Und wie ich zum ersten Mal übers Wochenende die Vertretung bekam, da bin ich elend gescheitert. Und mir wäre es fast passiert, dass ich laut hinausgelacht hätte und gesagt, so ist heute mit euch jungen Leuten, ihr kritisiert alle und jede. Und wenn es darum geht, dass ihr Selbstverantwortung übernehmen müsst, dann merkt ihr, dass ihr gar nichts könnt. Deshalb gibt es Eltern, die kaum mehr wagen, ein Kind zu haben, weil sie ihre eigenen Eltern so stark kritisiert haben. Und dann auf einmal merkt man, das ist ja nichts zum Auslachen, sondern da kann man nur Mitleid haben mit einer Jugend, die fortwährend so erzogen wird, dass sie alles und jedes kritisieren kann. Die autoritären Strukturen der Zeit und die Unrechtstaten und alles am anderen zeigen. Und wenn man plötzlich selber in der Verantwortung steht, dann zerbricht man. Warum gibt es denn so viele Menschen, die keine Kraft mehr haben, die gar keinen Mut mehr haben, Aufgaben zu übernehmen? Warum flippen so viele junge Leute aus? Weil sie aus ihrer Kritiksucht heraus gar nicht mehr Mut haben. Ich kann das. Lass mich mal ran. Und da bin ich so froh, dass der Geist Gottes heute den Lügengeist zerbricht und einfach tröstet, mutig macht. Bei Jesus heißt es so oft, es jammerte ihn. Und der Geist Gottes kommt heute zu Menschen und macht sie fest und stark. Unfähige Versager. Im ganzen Neuen Testament gibt es keine anderen Personen, die Christen geworden sind als solche. Und zu denen kommt er und er macht sie stark. Sein Geist spricht meinem Geiste manch süßes Trostwort zu. Das hat ein Paul Gerhard aufgerichtet. Dass der Geist Gottes ihn immer wieder mutig macht, tröstet, ermuntert. Und ein David hat gebetet, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Du bist ein Geist der Freude, du bist ein Geist der Stärke, sicher. Aber du musst mich stark machen in meinem ganzen Versagen. Und ich kann mich dann den Aufgaben meines Lebens stellen, nicht im falschen Vertrauen auf meine Kraft, sondern im Wissen, wie Kinder ums Brot schreien, so wird der Vater den Kindern das Brot geben. Und so wie ich um den Heiligen Geist bitte, so wird der Vater im Himmel mir den Heiligen Geist geben. Und ich bin nicht einfach ein Versager, sondern er braucht dich zum Dienst in der Welt. Er macht dich stark und fest durch seinen Geist. Er formt dich zu einem neuen Menschen. Und ohne dass wir es oft wissen, darf unser Leben Frucht tragen. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Sondern als zweites kommt die Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Durch euch, der Geist Gottes will zu euch. Ich will ein neues Herz in euch geben. Ich will meinen Geist in euch geben. Der Lügenwahn unserer Zeit wird zerbrochen. Die falschen Geister haben keine Macht mehr. Wo der Geist Gottes wirkt, wir stehen allein da wie ein Micha, aber als Zeugen eines großen Herrn. Amen.